Amen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Und wir sind im vorletzten Kapitel des Hebräerbriefs angekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gemerkt habt. Ich vermute ja schon, dass wir seit fast 2 Monaten nur aus dem Hebräerbrief predigen. Wir sind da wirklich so durchgegangen. Und eine Predigt kommt noch. Ich fand das eigentlich für mich auch als Pastor total interessant und gut, mal so für längere Zeit, auch so mit allen anderen Predigern zusammen, in einem Bibelbuch drin zu hängen und das mal so genauer unter die Lupe zu nehmen, zu gucken, was sagen die anderen dazu. Und ein bisschen mehr Zeit zu haben, auch in so ein ganzes Buch mal einzusteigen. Manchmal dann ist man nur so auf einem Vers fixiert oder kennt den und hört darüber eine Auslegung. Aber so im Zusammenhang eines ganzen Buches, da sind für mich nochmal ganz neue Dinge auch wichtig geworden und groß geworden. Und jetzt sind wir in einem Kapitel, da kennen sicherlich auch so manche von euch so den einen oder anderen Begriff. Kapitel 12 ist nicht so ganz unbekannt. Ich lese mal die ersten 3 Verse vor. Da heißt es: Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er zur Rechten Gottes auf dem Thron. Schaut euch an, wie er die Anfeindungen sündiger Menschen ertragen hat, dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Ich habe schon so manche Predigten über diesen ersten Vers gehört, so sehr plastisch und sehr bildhaft, vielleicht ihr ja auch. Dann wurde so erzählt, oh, wir stellen uns vor, dass wir so in einem Wettkampf sind, wie in einem Wettlauf, vielleicht so ein Staffelwettkampf, ihr kennt das, wo man mit als Team zusammenläuft und eine Staffette wird immer oder das Staffelholz wird weitergegeben. Und man läuft so und dann sind Leute am Rand oder auf den Tribünen und die feuern uns an. Und dann sitzt da Mose und dann Noah und wie sie alle heißen und alle, ja, go for it, richtig. Das klingt zwar irgendwie gut und cool und lustig, aber ich persönlich glaube das ja nicht. Ich kann mir das so nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass Mose mir jetzt zuguckt und meine Predigt beurteilt oder mich anfeuert, dass ich auch gut predige. Denn ich meine, so die Auferstehung der Toten, die war ja noch nicht da, die kommt ja erst noch. Also ich glaube nicht, dass das so wörtlich gemeint ist, dass jetzt all die Verstorbenen so um uns herum sind und uns zugucken. Wie man das von den Engeln sagen kann, das ist was anderes. Ich glaube, dass das anders gemeint ist. Ein Pastor hat uns mal, es war in der Bibelschule, hat er uns erzählt, wer sein Mentor ist oder wer alles so sein Mentor ist. Und da waren sehr bekannte, berühmte Namen dabei. Und ich war ein bisschen irritiert. Ich dachte so, was? Das sind alles deine persönlichen Mentoren, die kennst du alle? Und er meinte, nein, nein, ich kenne die nicht persönlich. Ich habe deren Bücher gelesen. Dann habe ich gedacht, okay, ach so meinst du das. Also der prägt dich dadurch, dass du seine Bücher liest. Okay, das verstehe ich. Das ist nochmal eine andere Art von Mentoring. Nicht so persönlich, aber doch nicht ganz unwesentlich. Und so verstehe ich auch diese Zeile. Wir haben Mose, wir haben Abraham, Noah, wir können über all die Leute lesen. Wir haben das ja in Kapitel 11 so ein bisschen besprochen. Das sind unsere Vorbilder. Und indem wir über sie lesen, indem wir auch das nacheifern, ihren Glauben nacheifern, den sie so gehabt haben, in diesem Maße umgeben sie uns wie so eine Wolke. Und das ermutigt uns und das feuert uns an. Denn, wie wir schon festgestellt haben, wir sind in so einem Wettlauf. Und diese Vorbilder zeigen uns, wie man diesen Wettlauf laufen kann. Und wir brauchen Vorbilder. Ganz wichtig, hast du Vorbilder? Ganz persönlich, ganz konkret, gibt es das in deinem Leben? Und zwar nicht nur, dass du vielleicht sagst, ja früher mal irgendwann, so als ich noch kleiner war oder frisch im Glauben unterwegs war, sondern hast du auch heute noch Vorbilder, die dir helfen. Wir brauchen Vorbilder, denn dieser Text sagt uns jetzt, dieses Kapitel, dass wir in einem Wettkampf stehen. Und Wettkämpfe sind anstrengend und die fordern Entbehrungen. Nur wer anfängt zu laufen, ist dabei. Aber es zählt der Kampf nur, wenn du auch bis zum Ende durchhältst. Und ein Vorbild im Glauben, das ist für mich sowas, da kann ich mich daran festhalten, weil diese Person mir gezeigt hat, es ist möglich. Man kann diesen Kampf anfangen und auch zu Ende führen. Es ist möglich, erfolgreich im christlichen Sinne oder im biblischen Sinne erfolgreich sein Leben zu leben. Mit erfolgreich leben meine ich jetzt nicht, dass du Karriere machst und ganz viel Geld verdienst und ein Haus hast und ein Boot hast und eine Familie hast und alles ist wunderbar und super. Sondern erfolgreich heißt für mich, du kommst nachher am Ziel an bei Jesus. Und du hast auf dieser Erde, in diesem Wettkampf das getan, was Gott so für dich vorbereitet hat an großartigen Werken. Also nochmal meine Frage heute, wer sind deine Vorbilder? Hast du bestimmte Personen in der Bibel, die dich ganz besonders ansprechen und prägen, die dir ein Vorbild sind? Das gibt ja auch mal so Phasen, wo bestimmte Menschen einem wichtig werden. Ich hatte eine Zeit, und das ist eigentlich auch immer noch so ein bisschen so, da war Mose für mich ein großartiges Vorbild. Die Berufung Jesu und wie Mose geführt wurde von Gott, da entdecke ich für mich auch als Leiter ganz wertvolle Prinzipien, wie Gott mit mir umgeht und wie ich auch mutig vorangehen kann, wie Gott Probleme beseitigen kann, wie Gott mich mitten durch Probleme hindurchführt. Ich denke an den Durchgang durch das Schilfmeer, ein Riesenproblem, und Gott findet einen Weg mitten dadurch. Mich begeistert das. Ich fand das total interessant, obwohl ich die Geschichten von Mose seit meiner Kindheit kenne. Aber irgendwann wurde mir das ganz besonders wichtig. Vielleicht gibt es bestimmte Buchautoren, die du gerne liest oder die dir auch was in deinem persönlichen Leben bringen. Da gibt es tolle Leute, die großartige Erfahrungen gemacht haben. Und warum müssen wir alle Erfahrungen oder auch alle Fehler selber machen, wenn die jemand anders schon für uns gemacht hat? Dann können wir davon ja profitieren. Also gute Bücher sind auch sehr empfehlenswert. Aber auch hast du im richtigen Leben so zum Anfassen Vorbilder, mit denen du auch mal persönlich reden kannst. Oder wo du sagst, ey, so wie diese Person lebt, ich beobachte die jetzt live, so jeden Tag oder in der Woche oder in der Gemeinde, wie auch immer, ich habe Kontakt zu dieser Person und ich beobachte, wie die mit Problemen umgeht, wie die ihr Leben managt, diese Person. Und das ist für mich ein Vorbild. Das berührt mich, das begeistert mich, das hilft mir auch ein bisschen auch in meinem Leben vorwärts zu kommen, voranzukommen. Wir können siegreich leben, das geht. Wir müssen nicht als Christen in unserem Leben auf dem Boden entlang kriechen und hoffen, dass wir irgendwie am Ziel ankommen. Nein, diese Glaubenshelden und auch Vorbilder, die zeigen uns, wie das funktionieren kann. Ich will da noch später ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber es geht nicht nur darum, dass du ein Vorbild hast. Das wäre ja schon ein großartiger Tipp für heute Morgen, ne? Sich Vorbilder zu suchen. Sondern es geht auch darum, dass du selbst ein Vorbild bist für andere. Und damit meine ich tatsächlich auch jeden. Nicht die Leiter, nicht die Ältesten, sondern jeden Einzelnen von uns. Sei selbst ein Vorbild. Es ist logisch, wenn wir in einem Wettkampf kämpfen, dass man da Lasten nicht gebrauchen kann. Also wir hatten mal vor längerer Zeit schon, Muriel erinnert sich, einen Hike in Schweden. Wir waren 5 Tage in Schweden unterwegs und wir haben auch Essen für 5 Tage im Rucksack gehabt, weil wir nicht sicher waren, ob wir zwischendrin irgendwo ein Geschäft finden werden. Wir waren in einem Naturschutzgebiet unterwegs und hatten tatsächlich, als wir dann alles gepackt hatten und alles auch rausgetan haben, was nicht notwendig war, zumindest bei mir war das so, da habe ich dann gewogen 30 Kilogramm. Mit 30 Kilogramm gehst du nicht wandern. Und dann haben wir nochmal aussortiert. Ich brauche keine 2 Unterhosen, eine reicht. Ich brauche das nicht, ich brauche jenes nicht. Und dann wurde gekürzt und gekürzt. Und irgendwann war ich dann bei 20 Kilo. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie schwer 20 Kilo sind, wenn du mal so 1, 2, 3, 4 Stunden wanderst und das dann auch noch bergauf geht. Das zieht dich sowas von nach hinten und du schwitzt. Und ich habe mich über jeden Tag gefreut, wo der Rucksack leichter wurde, weil wir das Essen aufgegessen haben. Irgendwann wurde das weniger und vor allen Dingen die schweren Sachen, die ich blöderweise eingepackt hatte, wo auch Wasser enthalten war, die waren dann irgendwann weg. Und das wurde viel angenehmer mit jedem Tag. Lasten kann man nicht gebrauchen. Und wenn wir mal überlegen, wie viel Aufwand betrieben wird im Sport, im Motorsport zum Beispiel, dass die Autos windschnittig sind, dass sie möglichst wenig Widerstand geben, dass es leichte Materialien sind, die verwendet werden. Oder auch beim Radsport, was sieht man da alles für interessante Konstruktionen, um irgendwie schön im Windkanal zu laufen. Manche Leute rasieren sich alle Haare weg, damit sie da keinen Widerstand machen, haben irgendwelche anderen interessanten Hüte auf den Kopf, die irgendwie da was Besonderes bewirken sollen. Wir wollen keinen Widerstand, wir wollen keine Last haben. Alles beim Radsport, alles am Fahrrad kommt weg, was nicht unbedingt notwendig ist. Es muss so leicht wie möglich sein. Und das ist auch logisch, dass die Sünde eine ganz entscheidende, starke Last ist, die uns abhält, diesen Wettkampf zu kämpfen. Ich glaube, da würdet ihr mir alle zustimmen. Sünde ist nicht gut, die sollen wir ablegen. Augenblick mal, hat uns nicht Jesus alle Sünden vergeben? Das ist doch ein Widerspruch. Wieso sollen wir denn jetzt Sünde ablegen, wenn sie doch schon längst vergeben wurde? Wie soll das denn gehen? Ist ein bisschen seltsam, oder? Das hat der Petrus auch nicht so ganz verstanden gehabt, als es um die Fußwaschung ging. Es gibt in der damaligen Kultur, gab es so den Brauch, die Füße zu waschen, wenn man woanders zu Gast war. Und das lag daran, wenn man sich vorher hergerichtet hat, gewaschen hat, gebadet hat, dann war man sauber. Man konnte dann zu einem Gastgeber gehen, zu einem Fest gehen, aber auf dem Weg dahin, in der damaligen Zeit, man hatte Sandalen an, es waren staubige Straßen, dann wurden die Füße schmutzig und staubig. Und die mussten dann nochmal neu gereinigt werden, wenn man dann so ein Haus betrat. Man brauchte nicht komplett neu gewaschen zu werden, aber die Füße schon. Und in unserem Leben ist das auch so. Jesus hat uns alle unsere Sünden vergeben, die sind weg. Wir haben freien Zugang zu Gott. Und doch, in unserem täglichen Leben kommt es immer wieder vor, dass wir Fehler begehen, dass wir sündigen und Dinge falsch machen. Jetzt brauchen wir uns nicht jedes Mal neu bekehren oder jeden Sonntag hier neu taufen zu lassen. Ja, wir haben die Bekehrung, wir haben die Taufe erlebt als sichtbares Zeichen von dem, was in unserem Herzen passiert ist. Aber es ist notwendig, dass wir immer wieder neu um Vergebung bitten und dann auch lernen, diese Sünden nicht mehr zu tun. Und selbst wenn wir sie 100-mal wiederholen, wir können immer wieder um Vergebung bitten, aber doch sollen wir lernen, anders zu leben, unser Leben zu verändern. Und das ist ein Prozess. Und ich vermute, der dauert das ganze Leben. Aber nichtsdestotrotz sollen wir mutig da dran gehen. Und ich denke, bei Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, da muss man im Laufe des Lebens auch irgendwo Veränderungen sehen und entdecken. Berührt ein bisschen das Thema, was ich letzten Sonntag gepredigt habe. Also, Jesus hat uns befreit, aber wir müssen manche Sünden ablegen, die wir immer wieder tun oder die uns auch abhalten, diesen Kampf zu kämpfen. Es gibt dann doch so manche Gewohnheit, die nicht so gut ist und die uns abhält von unserem Kampf. Interessant ist hier, dass in dem Text steht, legt die Lasten ab, besonders die Sünde. Ja, wenn es besonders die Sünde ist, dann scheint es ja noch andere Lasten zu geben, die keine Sünde sind und die trotzdem eine Last sind. Habt ihr schon mal diesen Spruch gehört? Das Gute ist der Feind des Besten. Man kann manchmal viele gute Dinge tun, aber was anderes wäre in der Situation vielleicht gerade besser. Also ich kenne das, wenn ich irgendwas machen muss, was wichtig ist, was notwendig ist, aber irgendwie will ich das nicht so gerne. Dann mache ich irgendwas anderes. Also dann passiert es, dass ich mein Büro aufräume oder den Rasen mähe und so oder alle möglichen Dinge tue. Eigentlich müsste ich einen Antrag stellen bei den Behörden und der ist auch wichtig, aber der ist kompliziert, das sind so viele Umschläge und so viele Zettel und man schiebt das so vor sich her, macht ganz viele andere Dinge. Und dann, wenn es fast schon zu spät ist, dann guckt man noch, dann mache ich es halt doch noch irgendwie so und das kann auch mal ins Auge gehen. Ich erinnere mich, meine erste Facharbeit, die ich in der Schule geschrieben habe, da hatten wir irgendwie 2 Monate Zeit dazu. Ja, wann habe ich sie geschrieben? In der Nacht vom Abgabetermin, die ganze Nacht durch, mit ganz viel Kaffee und damals noch mit Schreibmaschine. Also da konnte man nicht die Fehler mal so locker korrigieren. Das war dann mit so einem Korrekturband und wenn man das Ding dann rausgezogen hat schon, dann musstest du das wieder genau einfädeln und irgendwann hast du vor lauter Korrektur da ein Loch reingekloppt. Dann musstest du die ganze Seite neu schreiben. Das war anstrengend. So all die anderen Dinge, die ich auch gemacht habe, die waren ja keine Sünde. Es ist ja nicht verkehrt, sein Auto zu waschen oder den Rasen zu mähen oder aufzuräumen. Das ist alles gut. Aber möglicherweise in einer bestimmten Situation nicht das Richtige. Und ich muss mir manchmal überlegen, was ist jetzt für mich dran, damit ich diesen Wettkampf meines Lebens kämpfen kann. Und manchmal gibt es auch gute Dinge, die einen davon abhalten. Ich kann mich daran erinnern, wie wir als Ranger vor Jahren uns mal vorgenommen haben, wir wollen in einem bestimmten Rhythmus, ich weiß nicht mehr, ob das jeden Monat oder alle 2 Monate war, uns zum Gebet treffen. Und es war wirklich verrückt. Jedes Mal, ich hatte diese Termine alle angesetzt, aber immer, wenn dieser Gebetstermin war, dann kam oder wollte mir ein anderer Termin in der Gemeinde dazwischen kommen. Und das waren wichtige Termine. Das waren Dinge, die mit der Gemeinde zu tun hatten. Aber ich wusste genau, das Gebet ist jetzt wichtiger. Und ich musste richtig kämpfen, um diese Gebetszeit freizuhalten. Und die anderen Dinge, die mir dazwischen kommen wollten, die waren alle gut. Die waren auch alle irgendwie auch wichtig, aber eben nicht so wichtig. Da habe ich gedacht, das ist ja verrückt, da wollen einen gute Dinge aus der Gemeinde davon abhalten, etwas zu tun, was Gott mir eigentlich gezeigt hat. Also auch das können Lasten sein, die wir ablegen, wo wir entscheiden müssen, was tue ich denn jetzt gerade, denn ich bin in diesem Wettkampf und da kann ich es mir nicht erlauben, mich ablenken zu lassen mit irgendwelchen anderen Dingen, die ja auch nicht so schlecht sind, aber es gibt was Besseres. Manchmal können das auch Beziehungen sein, die wir haben. Beziehungen können eine Last sein und können uns abhalten von Gott. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, oder? Weil eigentlich, wir sollen uns doch gegenseitig die Lasten tragen helfen. Und nur weil vielleicht irgendeine Beziehung manchmal sehr anstrengend sein kann oder eine Person für uns anstrengend ist, uns nicht so liegt, heißt das doch nicht, dass wir die dann links liegen lassen sollen. Und das meine ich auch nicht. Aber es gibt Beziehungen, die können uns runterziehen. Die können uns von Gott wegbringen. Oder die können uns davon abhalten, das zu tun, was wir eigentlich erkannt haben, was wir tun sollen. Und wenn das der Fall ist, wenn irgendeine Beziehung dich wegzieht von Gott, dann solltest du mal ernsthaft darüber nachdenken, ob diese Beziehung wirklich gut ist für dein Leben. Denn nicht nur du prägst andere Menschen, sondern andere Menschen prägen auch dich. Wir haben früher, als ich noch Teenager war oder angehender 20er, da habe ich mich mit meinen Freunden oft darüber unterhalten, also innerhalb der Gemeinde. So, man guckt ja so, welche Frau könnte die Frau fürs Leben sein, und irgendwann hat mal noch ein Freund zu mir gesagt, boah, alle guten Frauen, die sind nicht in der Gemeinde, die glauben nicht an Gott. Ich mache das so, ich suche mir eine richtig tolle Freundin und dann bin ich mit der zusammen und dann bekehre ich die sozusagen, dann kommt die zum Glauben. Kann gut gehen, ja. Kann aber auch genau andersrum passieren, dass du nachher nicht mehr an Gott glaubst, weil die Person dich anders prägt. Also man muss immer gucken, was machen Beziehungen auch mit mir und mit meinem Wettkampf des Glaubens, den ich so laufe. So meine ich das. Das heißt, 2 Kapitel vorher im Hebräerbrief, spornt euch gegenseitig an zu guten Werken. Wir merken also, innerhalb der Gemeinde soll ein Klima herrschen, wo man sich gegenseitig ermutigt, aufbaut, wo man sich nicht runterzieht, sondern hochhebt, nach vorne bringt, anspornt, anfeuert. Nicht immer oder auch nicht in allen Gemeinden herrscht so ein Klima. Manchmal ist eher das Gegenteil der Fall. Und deswegen möchte ich uns immer wieder ermutigen. Lasst uns gegenseitig uns ermutigen, anspornen, anfeuern. Wie geht das denn ganz praktisch? Ja, kannst du dich darüber freuen, wenn jemand anders in der Gemeinde erfolgreich ist? Kannst du dich darüber freuen, dass der vielleicht etwas richtig gut macht? Oder bist du sofort neidisch? Das will ich auch. Kann ich besser? Könnte ich besser? Ja, hat er gemacht, aber das war nicht richtig, das war nicht richtig und so. Kannst du dich auch einfach mal freuen über jemand anderen? Oder kannst du sogar jemanden so ermutigen, so aufbauen, dass er selber das sogar besser machen kann als du? Oder sagst du, nee, mein Wissen gebe ich doch nicht so einfach preis. Ja, dann wissen ja die anderen das Gleiche wie ich oder sogar mehr. Dann habe ich ja einen Vorteil verloren. Wie ist da so dein Umgang mit Glaubensgeschwistern? Wir wollen ein Vorbild sein für andere. Das machen wir deswegen, dass andere weiterkommen, nach vorne kommen. Vorbild ist man ja nicht, um Leute klein zu halten. Ich bin ja kein Vorbild, um selber gut dazustehen. Das meint Vorbild nicht. Und das kann manchmal dazu führen, wenn Menschen glauben, ich muss ja ein Vorbild sein, ich muss ja alles besonders gut machen, besonders richtig machen, dann baut man so eine christliche, schöne Fassade auf. Ja, ich muss ja ein Vorbild sein. Und alle müssen sehen, dass ich alles richtig gut mache und schaffe und der beste Nachfolger von Jesus bin. Wir haben das heute schon in der Einleitung so ein bisschen gehört. Da ging es um Schwachheit. Und warum können wir nicht unsere Schwächen voreinander auch zugeben? Auch darin können wir Vorbild sein. indem wir ehrlich sind, indem wir unsere Schwächen, auch unsere Fehler, unsere Sünden zugeben. Das steht auch in der Bibel, wir sollen die einander bekennen. Und man stellt fest, oh Mann, das gibt ganz schön viele, denen hilfst du dadurch. Die haben nämlich irrsinnig Stress, wenn die denken, alle Christen sind perfekt, alle machen alles richtig. Und dann fühlen sich die Menschen selber nicht gut genug, weil sie merken, boah, in meinem Leben klappt das nicht. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir das alle. Wir alle haben so diese Dinge in unserem Leben, die nicht so gut klappen. Und ich weiß noch, wie irgendein Pastor auf der Bundeskonferenz mal sagte, er hat ein Problem, regelmäßig jeden Tag stille Zeit zu machen. Mich hat das entspannt. Ich dachte, boah, endlich mal einer, der die gleichen Probleme hat wie ich und der das auch noch zugibt, obwohl er Pastor ist. Das fand ich, mir hat das geholfen. Wenn wir Fehler zugeben und nicht anfangen, christliche Fassaden aufzubauen, sondern ehrlich und authentisch miteinander umzugehen, dann können wir ein Vorbild sein. Auch darin, wie wir mit unseren Sünden und Fehlern umgehen, auch darin können wir anderen Menschen ein Vorbild sein. Und das zeigt mir, dass gerade wo ich Menschen kenne, die ganz viel falsch gemacht haben, die ganz viele Fehler haben, die, wo man denkt, ey, was soll aus denen noch werden? Und dann merke ich, wie Gott mit denen arbeitet, wie Gott diese Menschen gebrauchen kann, dann sehe ich, ey, es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Und dann bin auch ich nicht hoffnungslos, dann gibt es auch für mich noch Hoffnung. Es gibt immer einen Ausweg und alles, was ich erlebe, wird mir zum Besten dienen. Also erstmal such dir gute Vorbilder, die brauchst du, daran kannst du dich orientieren, aber sei auch selber ein Vorbild. Das machen wir, indem wir Lasten ablegen. Aber wie machen wir das? Wie legen wir denn diese Lasten ab? Und das steht auch in diesem Vers, haben wir schon gelesen, indem wir auf Jesus schauen. Jesus ist das ultimative Vorbild. Besseres gibt es gar nicht. Nicht das einzige, aber ein sehr gutes Vorbild. Wir haben gelesen, er hat uns gezeigt, wie man das Glaubensleben anfängt und auch erfolgreich beendet. Und wenn wir sehen, was er alles erlebt hat, was er alles auch erlitten hat und wie er trotzdem dran geblieben ist, weil er das Ziel nicht aus den Augen verloren hat. Er hatte immer das Ziel vor Augen. Und das müssen auch wir, da können wir uns ein Beispiel an Jesus nehmen. Wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren, denn es lohnt sich. All die Strapazen und Mühen und Schwierigkeiten lohnen sich. Und nochmal, das Leben als Christ ist nicht gemütlich. Das ist nicht dazu da. Sondern das Leben als Christ ist immer wieder eine Herausforderung. Wir müssen uns immer wieder erheben von unseren Stühlen im übertragenen Sinn. Wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Wir müssen Dinge tun, die wir vielleicht nicht so gerne tun. Wir müssen Dinge tun, die wir noch nie gemacht haben und die unangenehm sind. Wir dürfen uns davor nicht scheuen. Das spricht auch dieses Kapitel 12 an. Es gibt immer wieder Herausforderungen, Schwierigkeiten, aber das ist wie ein Trainingsprogramm. Gott trainiert uns, wir wachsen an diesen Herausforderungen. Wir werden stark. Indem wir auf Jesus, unser Vorbild, schauen, sind wir selber wieder ein Vorbild für andere, dass sie auch auf Jesus schauen sollen. Wir schöpfen unsere Kraft nicht aus uns selber, sondern aus Jesus. Wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Sorgen haben, wir gehen zu Jesus. Und das sehen andere Menschen und sagen, oh, das mache ich auch. Das scheint ja bei dir zu funktionieren. Das scheint ja gut zu klappen. Dann werde ich mich auch an Jesus wenden, wenn ich Probleme habe. In Vers 12 heißt es dann weiter, stärkt also eure müden Hände und die zitternden Knie und geht auf geraden Wegen, damit lahm gewordene Füße nicht auch noch verrenkt, sondern vielmehr geheilt werden. Ich möchte das mal unter die Überschrift setzen, kümmert euch umeinander. Also wenn wir unsere müden Hände und die zitternden Knie stärken sollen, auf den Weg gehen sollen und gucken sollen, dass wir da einen geraden Weg finden, heißt das, das Leben mit Jesus ist kein Spaziergang. Und ich muss da immer wieder daran denken, wenn wir mit den Pfadfindern in den Alpen unterwegs sind. Am Anfang hast du noch einen asphaltierten Weg und der ist oft auch noch eben. Irgendwann wird es dann steiler, dann wird es ein Sandweg. Und je höher du kommst, umso schmaler werden die Wege, umso steiniger werden die Wege. Und irgendwann kannst du den Weg auch gar nicht mehr richtig erkennen. Da musst du gucken, wo gehe ich denn jetzt eigentlich lang? Musst vielleicht schauen, wo sind so die roten Punkte auf den Felsen, die mir anzeigen, wo so ein Weg lang geht. Und manchmal gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Dann ist irgendein Bach, der da runtergekommen ist, der hat sich da so einen neuen Weg gegraben. Und du musst wirklich genau gucken, Augenblick, da will ich hin, gehe ich jetzt links rum, gehe ich rechts rum, da wird es rutschig, nee, das lasse ich mal, ich gucke mal hier, ob ich hier über die Felsvorsprünge gehe. Also du musst ganz genau schauen, wo du da lang gehst. Geht auf geraden Wegen, tut sichere Schritte mit euren Füßen, das so übersetzt Luther das. Oder die neue Genfer Übersetzung schreibt, lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Also wenn wir also auf diesen geraden Wegen gehen sollen oder gerade Wege gehen sollen, heißt das nicht, dass die Straße gerade ist, sondern wir müssen in dieser komplizierten, unwegsamen Straße für uns einen guten, gehbaren Weg finden. Und manchmal, wenn du so müde bist, wenn du schon so ein paar Stunden gewandert bist und dann kommst du so Richtung Gipfel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann gehst du nur noch so mechanisch, einen Schritt nach dem anderen und dann kann das ganz schnell passieren, dass du ausrutschst oder dass du mal daneben trittst. Und dann ist es hilfreich, wenn ich jemanden habe, der vorangeht. Da kann ich mich nämlich daran orientieren, wo tritt der hin? Dann denke ich, okay, das scheint ein sicherer Weg zu sein, ich trete da auch rein. Problem ist, wenn der riesen Schritte macht, dann komme ich nicht hinterher. Oder wenn der viel schneller ist als ich, weil er so fit ist, und dann verliere ich ihn irgendwas aus den Augen. Das ist kein gutes Vorbild. Ein gutes Vorbild geht nicht so schnell weg, sondern reduziert seine eigene Geschwindigkeit und passt sich an den, der langsamer ist, an den, der schwächer ist. Und der guckt auch, dass er die Schritte nicht so groß macht, sondern kleine Schritte und die anderen, die hinterhergehen, die können dem nachfolgen, können tatsächlich in seine Fußstapfen oder genau auf diese Felsvorsprünge treten, die er benutzt hat, weil sie gesehen haben, das hält, das funktioniert. Und so finde ich in unwegsamem Gelände einen geraden, sicheren Weg und kann anderen helfen. Vorbild ist nicht der, der alles kann, sondern der den anderen hilft, es zu können. Wenn wir ein Vorbild sein wollen, geht es nicht darum, dass alle uns sehen, so das strahlende Vorbild, perfekt, ohne Fehler und Makel, sondern Vorbild heißt, ich helfe anderen, in ihrem Leben klarzukommen. Und dazu darf ich auch meine Schwächen zugeben, darf ich ihnen sagen, womit ich auch Probleme habe, und wir können uns gegenseitig aufbauen, ermutigen und helfen. Und so kommen hier in diesem Kapitel jetzt ganz, ganz viele Appelle, wie wir uns verhalten sollen. Und immer wieder kommt vor, achtet aufeinander. Das scheint also damit ganz eng zusammenzuhängen, achtet aufeinander. Aber nicht in dem Sinne, dass wir genau gucken, was macht der andere, da macht er schon wieder was falsch, da hat er einen Fehler gemacht, da kann ich ihm mal direkt sagen, was er da wieder nicht richtig gemacht hat und das ist theologisch nicht richtig, was du da gesagt hast und da bist du auf dem falschen Weg und das war auch nicht gut. Wir sind nicht die Stasi, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind da sehr schnell dabei, wir sehen ganz schnell die Splitter bei den anderen. Aber Jesus hat da einen Satz zu gesagt. Sag, bevor du dich auf die Splitter bei den anderen konzentrierst, achte erstmal auf den Balken in deinem eigenen Auge. Guck erstmal auf deine eigenen Fehler, bevor du andere kritisierst. Das ist nicht gemeint mit aufeinander achten. Das heißt in Vers 15, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. So übersetzt es die Elberfelder Übersetzung. Das finde ich interessant. Ich achte darauf, dass die anderen auch ja genug Gnade abkriegen. Dass jeder merkt, es ist Gnade da. Auch das haben wir heute schon gehört am Anfang des Gottesdienstes. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und es gibt Menschen, die sind entmutigt und verzweifelt, weil sie denken, ich bin so schlecht, die Gnade reicht nicht für mich. Ja, dann achtet aufeinander und sagt den Menschen, doch, für dich reicht die Gnade. Die Gnade ist für dich ausreichend und du brauchst nichts anderes. Vielleicht gibt es andere, die genau andersrum unterwegs sind. Die denken sich, ich brauche die Gnade nicht. Ich kann das alleine. Ich bin perfekt. Achtet darauf, dass sich keiner selbst von dieser Gnade ausschließt. Das ist eine ganz andere Art, aufeinander zu achten. Wir dürfen uns immer wieder ermutigen und Gottes Gnade in Anspruch nehmen. Dann geht es weiter. Achtet darauf, dass keine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird in euren Beziehungen. Und ich habe es schon vorhin angedeutet, wie oft passiert das, dass man neidisch wird auf andere. Vielleicht bin ich auch der Einzige, dem das passiert, aber mir geht das oft so. Ich habe mittlerweile gelernt, auf mein Herz zu achten. Wenn ich merke, dass andere Menschen, andere Pastoren, andere Gemeinden irgendwie scheinbar erfolgreicher sind als ich oder Dinge tun, die ich ja auch mache, aber bei denen kommt es irgendwie besser an. Oder die Leute finden das besser, was die machen, obwohl das Gleiche ist, was ich mache. Und ich fange an, neidisch zu werden. Ich gönne dem anderen das nicht. Und da passiert was in meinem Herzen. Da ist was Giftiges, das darf ich nicht wachsen lassen. Das muss ich eigentlich im Keim ersticken. Und das kann man ganz gut daran testen, ob man sich von Herzen freuen kann, dass es anderen besser geht als einem selber. Dass andere mehr Erfolg haben. Ich habe das in mehreren Bereichen meines Lebens erlebt, bei den Royal Rangers. Ich habe mit jemandem gleichzeitig angefangen in der Royal Ranger Ausbildung. Wir waren auf demselben Stand. Er hat einen Raketenstart hingelegt, hat später riesige, große Camps verantwortlich organisiert. Und ich dachte irgendwie so, ich bin nur Stammleiter, in Anführungszeichen. Und das ist auch so das Problem, wenn man sich immer gegenseitig vergleicht miteinander. Warum macht der so große Sachen und ich nicht? Oder warum ist der da irgendwo im Vorstand und jeder kennt den und ich nicht? Warum wird der von allen Gemeinden eingeladen als Pastor und ich nicht? Also selbst im christlichen Bereich geht das los, dass man aufeinander neidisch werden kann. Und natürlich auch im Berufsleben, im Privatleben. Der Nachbar hat ein neues Auto. Und dann kommen ganz viele Argumente, ist sowieso nicht umweltschonend und das ist ja nicht nachhaltig. Eigentlich wollen wir es selber haben, aber das geben wir nicht zu. Lass uns aufpassen im Miteinander, dass solche giftigen Pflanzen nicht wachsen können. Die müssen wir von Anfang an klein machen. Man muss gönnen können, sagt man so, glaube ich, im Ruhrgebiet, oder? Und dann heißt es in Vers 16, achtet auch darauf, dass keiner von euch ein ausschweifendes Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der für seine einzige Mahlzeit oder für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, wie es ihm später erging, als er den Segen von seinem Vater bekommen wollte. Er wurde verworfen und fand keine Möglichkeit mehr, das rückgängig zu machen, obwohl er sich unter Tränen darum bemühte. Ich habe gesagt, wir wollen uns gegenseitig die Gnade Gottes vor Augen führen. Und das ist ja wahr. Und Gott vergibt uns auch alle unsere Sünden. Aber wir sollen nicht die Augen vor den Sünden verschließen, auch nicht vor den Sünden unserer Geschwister und sollen sagen, naja, Gott vergibt ja. Denn es gibt Sünden, oder überhaupt grundsätzlich können Sünden vergeben werden, aber sie können ja nicht rückgängig gemacht werden. Das, was ich getan habe, habe ich getan. Wenn jemand seine Ehe kaputt gemacht hat, dann gibt es auch dafür Vergebung bei Gott, immer, für alles. Aber es kann sein, dass deine Ehe kaputt bleibt. Beziehung ist zerstört. Manchmal gelingt es, die Ehe zu retten, aber manchmal auch nicht. Dann musst du unter den Konsequenzen deines Handelns leben oder damit umgehen. Und deswegen sollten wir damit achtsam umgehen, was wir tun. Auch wenn die Vergebung da ist, wenn die Gnade groß ist, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht die Konsequenzen unserer Fehler spüren. Und da gibt es auch immer wieder Beispiele in der Bibel. Hier wird Esau genannt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir aufeinander achten. Einem guten Freund, dem kann ich auch mal die Meinung sagen. Dem kann ich auch mal sagen, wenn ich wirklich der Meinung bin, du bist auf dem verkehrten Weg. Und das, was du da gerade machst, du machst dir da was kaputt. Und das kriegst du nie wieder hin. Selbst wenn Jesus alles vergeben hat, du zerstörst gerade etwas ganz Wichtiges in deinem Leben. Und manchmal sehen das Freunde eher und besser als man selber. Und deswegen ist es so wichtig, dass du selber Freunde auch in der Gemeinde hast, dass du selber gläubige Freunde hast, die das verstehen und die dich da auf dem Weg auch halten. Und es ist auch wichtig, dass du selber ein Freund bist. Wir sind ja nicht nur zusammen, um so eine Art Berufsbeziehung zu haben, so Sonntagschristen, sondern es ist gut, wenn wir auch persönliche Freundschaften haben. Wir können nicht mit jedem befreundet sein, das ist ganz klar. Aber es ist gut, wenn wir gute Freunde in der Gemeinde haben, die uns helfen. Dann gibt es manche Menschen, die sind tatsächlich beratungsresistent. Oder wenn du sie kritisierst, sind sie maximal distanziert. Da kannst du auch nicht viel machen. Du kannst dir nur von Gott Liebe schenken lassen für diese Menschen und für sie beten. Aber auch das geht und hat Kraft und hat Wirkung. Wir brauchen Vorbilder. Und wir wollen selber Vorbilder sein. Nicht, weil wir alles richtig machen. Nicht, weil wir alles können. Sondern weil wir uns umeinander kümmern. So wollen wir Vorbild füreinander sein. So wollen wir miteinander umgehen. Und jeder von euch, jeder, kann einen anderen ermutigen. Da gibt es keinen, der denkt, nee, ich habe die Gabe der Ermutigung, die habe ich nicht. Ja, es gibt Leute, die machen das extrem und richtig toll, aber jeder von euch kann jemand anderen helfen. Jeder kann jemanden aufbauen. Jeder kann für irgendjemanden in irgendeinem Bereich ein Vorbild sein. Egal, ob du schon 30 Jahre Christsein auf dem Rücken hast oder ob du dich gerade erst bekehrt hast und die Bibel noch überhaupt nicht kennst, jeder kann Vorbild sein. Und auch Vorbild darin, wie wir mit unserer Schwachheit, mit unseren Fehlern umgehen. Und manchmal ist das wichtiger, unsere Fehler zuzugeben, unsere Schwachheiten, als gute Ratschläge zu erteilen. Die guten Ratschläge, ja, damit können die meisten Menschen nichts anfangen. Aber Menschen, die sie verstehen, die das auch erlebt haben oder selber vielleicht auch noch drinstecken, das hilft mir weiter. Und deswegen habe ich so ein bisschen als Überschrift gesagt, machen wir uns nichts vor. Wir alle haben unsere Fehler. Aber wie wir damit umgehen, darin, das können wir uns gegenseitig vormachen. Da wollen wir ein Vorbild sein. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir miteinander da sind, dass wir füreinander da sind, aber nicht so diese Kontrollfunktion, dass wir uns gegenseitig kontrollieren. Das ist unangenehm. Da mag keiner gerne in so einer Gemeinschaft sein, sondern indem wir uns gegenseitig ermutigen, aufbauen, helfen. Oder auf Englisch Hero Maker, Heldenmacher. Wir versuchen, dem anderen zu helfen, dass er vorwärts kommt in seinem Glauben, dass er gute Erfahrungen mit Jesus hat, dass er mit seiner Ehe, mit seiner Familie klarkommt, dass er, wie auch immer, dass es dem anderen gut geht. Und wenn wir so aufeinander achten, dann spornen wir uns an, dann ist das so, dann helfen wir uns gegenseitig in unserem Glaubensleben. Und ich freue mich darauf, wir haben das und ich möchte, dass wir das weiterentwickeln in unserer Gemeinde, diese Kultur des gegenseitig Anspornens, Ermutigens. Und sich dann darüber freuen, dass das funktioniert und dass andere nach vorne kommen. Amen.